Esmeralda lächelte glückselig, als sie die sanfte Berührung spürte, mit der Felipe ihr den Ring auf den Finger steckte. »Jetzt bist du meine kleine Esposa, und nichts kann uns mehr trennen«, sagte er leise. »Du bist so gut zu mir«, hauchte Esmeralda. Sie konnte noch immer kaum glauben, dass Felipe, der Sohn des Grafen Don Rodrigo de Suara y Pinjara, seinem Vater getrotzt und sie, Tochter eines einfachen Edelmanns, eines Hidalgo, zur Frau genommen hatte. Doch mit ihren Unterschriften unter der Heiratsurkunde war diese Ehe gültig, und nur der Herr im Himmel konnte sie wieder auflösen. Esmeralda betete, dass Gott Felipe und ihr viele Jahre gemeinsamen Glücks schenken würde, auch wenn die Zukunft vielleicht nicht ganz so rosig werden dürfte. »Denke nicht so etwas an deinem Hochzeitstag«, schalt sie sich, als sie an Felipes Seite die kleine Dorfkirche verließ und vor sich das Spalier seiner Söldner sah, die ihrem Kapitän und ihr die Ehre erwiesen, angeführt von Felipes Stellvertreter Domingo. Seine Miene wirkte säuerlich, denn er hatte Felipe mehrmals beschworen, keine solch große Dummheit zu begehen, diese Frau zu heiraten. Rasch wandte Esmeralda ihren Blick den anderen Söldnern zu. Von denen hatte ihres Wissens niemand gegen sie gesprochen. Dabei stammten auch Alfonso und Raúl von den Besitzungen des Grafen Azuara. Deren Gesichter waren jedoch fröhlich. »Es betrübt mich, Felipe, der Grund für dein Zerwürfnis mit deinem Vater zu sein«, entfuhr es ihr unwillkürlich. Ihr Mann winkte mit lächelnder Miene ab. »Mein Vater wird sich mit dieser Ehe über kurz oder lang abfinden. Er hat ja noch meinen Bruder Miguel, und der ist der eigentliche Erbe von Azuara. Miguel wird die Frau heiraten, die unser Vater für ihn aussucht und mit ihr Kinder in die Welt setzen. Spätestens dann, wenn Vater die Erbfolge gesichert sieht, wird er seinen Frieden mit uns machen.« »Bis dorthin bist du ein Söldnerhauptmann in fremden Diensten«, wandte Esmeralda beklommen ein. »Lass dich davon nicht betrüben, mein Lieb. Wir Azuaras haben seit Jahrhunderten das Schwert geschwungen, und ich bin stolz, dem Beispiel meiner Ahnen folgen zu können. Zu Hause zu hocken und Domestiken zu kommandieren, wäre nichts für mich. Ich will Ruhm gewinnen und Beute machen. Dann kann ich mit dir an meiner Seite vor meinen Vater treten. Jetzt mag er mir noch zürnen, doch später wird er stolz auf mich sein und dich an sein Herz drücken.« »Es wird alles gut werden«, dachte sie und tadelte sich selbst, weil sie für einen Augenblick daran gezweifelt hatte. Das Weinen eines Kindes riss sie zurück in die Gegenwart. Esmeralda erschrak. Hatte sie mit offenen Augen geträumt? Seit ihrer Hochzeit waren doch bereits 3 Jahre vergangen. In dem Augenblick brach das ganze Elend wieder über sie herein. Bis vor wenigen Tagen waren Felipe und sie glücklich gewesen und hatten sich aneinander und an ihrem kleinen Sohn Juan erfreut. Die letzte Schlacht aber hatte ihr Glück wie ein Kartenhaus zusammenfallen lassen. Esmeralda schauderte, als sie daran dachte, wie Raúl verletzt und blutend mit der grässlichen Nachricht ins Feldlager zurückgekehrt war, die Schlacht sei verloren und Don Felipe im Kampf gefallen. Seit jenen Stunden waren sie auf der Flucht. Wie viele Meilen sie dabei mit Juan auf den Armen zurückgelegt hatte, konnte sie nicht einmal schätzen. Schwäche und Hunger setzten ihr und Juan zu. Verzweifelt blickte Esmeralda nach vorne. Es klaffte bereits eine erhebliche Lücke zwischen ihr und den Söldnern, die von der Angst vor den Türken vorwärts getrieben wurden.
»Mein Gott, warum helft ihr mir nicht? Es ist ja nicht um meinetwillen. Helft Juan! Er ist doch der Sohn eures Hauptmanns«, versuchte Esmeralda zu rufen, um an das Ehrgefühl der Männer zu appellieren. Die Worte kamen jedoch kraftlos aus ihrem Mund. Domingo hatte das Kommando übernommen und sorgte dafür, dass die Männer trotz ihrer Verletzungen stramm marschierten. Was mit Esmeralda und Juan geschah, kümmerte ihn nicht. Verzweifelt nahm die junge Frau wahr, wie sich der Abstand zu den Soldaten ständig vergrößerte. Schon bald würde sie allein auf dieser staubigen Straße sein, die von himmelhohen Bergen gesäumt wurde.
»Juan, mein Juanito, was soll ich nur tun?«
flüsterte sie weinend und wusste doch, dass sie nicht aufgeben durfte, denn ihr Ende würde auch der Tod ihres Kindes sein. Doch Felipes Sohn sollte leben. Mit Bitterkeit im Herzen blickte Esmeralda de Suara hinter den Soldaten her, von denen ihr fast alle freundlich und hilfsbereit begegnet waren, solange ihr Mann noch gelebt hatte. Nun aber zogen sie immer weiter davon, ohne sich um sie zu kümmern. Felipe hatte seine Männer stets gut behandelt und hätte keinen von ihnen zurückgelassen. Doch Felipe war tot, und nun führte Domingo das Kommando. ausgerechnet Domingo, der seine Abneigung gegen sie häufig genug geäußert hatte. Sie fragte sich, wie ein Mensch so hasserfüllt sein konnte, ein unschuldiges Kind wie ihren Juan einfach in einem fremden Land zurückzulassen. Sie kannte den Namen des Ortes nicht, den sie zuletzt passiert hatten, wusste nicht einmal, in welchem Land sie sich befand. Während des Kriegszugs war sie klaglos ihrem Ehemann gefolgt, aber nun war sie allein.
»Mein kleiner Juanito, wenn ich nur wüsste, wohin ich mich wenden soll«,
flüsterte sie unter Tränen und drückte das Kind an sich. Juan brach ebenfalls in Tränen aus, denn er hatte Hunger. Doch seit sie auf der Flucht vor den Türken waren, gab es kaum noch etwas zu essen.
»Wir werden über den Pass kommen, mein Juanito«, versuchte sie, sich Mut zu machen. »Bald werden wir das nächste Dorf erreichen. Dort bekommen wir etwas zu essen, mein Juanito«, flüsterte sie dem Kind zu.
Als die Sonne hinter den Bergen versank, befürchtete Esmeralda, im Dunkeln fehlzutreten und sich und das Kind zu verletzen. Daher kroch sie in ein Gebüsch, wiegte den weinenden Jungen und überlegte verzweifelt, wie sie seinen Hunger stillen konnte. Esmeralda dachte an ihren Schwiegervater Rodrigo de Suara. Dieser hatte seinen Sohn vor die Wahl gestellt, entweder auf sie zu verzichten oder heimatlos zu sein. Felipe hatte sich für sie entschieden, und so hatten sie 3 glückliche Jahre miteinander verlebt. Nun war Felipe tot, und sie befand sich in einem ihr unbekannten Land. Auch wusste sie nicht, von wem sie Hilfe erwarten durfte. Auf ihren Schwiegervater brauchte sie nicht zu hoffen. Der einzige Lichtblick waren mehrere Schmuckstücke, die Felipe ihr vor ihrer Heirat geschenkt hatte. Wenn sie diese verkaufte, konnten Juan und sie gewiss ein paar Jahre davon leben. Trotz ihrer quälenden Überlegungen schlief Esmeralda schließlich ein. Als im Osten der erste Schein des neuen Tages aufleuchtete, nahm Esmeralda ihren Sohn erneut auf den Arm und stieg weiter die Passhöhe hinauf. Eine kurze Zeit schien es, als ob die Nachtruhe ihr frische Kräfte verlieh. Doch kaum war die Sonne höher gestiegen, wurde es warm und sie fühlte ihre Erschöpfung doppelt. Irgendwann drang ein plätscherndes Geräusch an ihr Ohr. Zuerst achtete sie nicht darauf, blieb dann aber mit einem Schlag stehen.
»Wasser!«
Sie sah sich um und entdeckte einen kleinen Wasserfall. Endlich konnte sich Juan genug zu trinken geben und selbst ihren Durst stillen. Als sie weiterging, bemerkte sie, dass sie die Passhöhe überschritten hatte, denn sie sah tief unter sich einen weiten Talkessel, der von grauen Bergriesen umgeben war. Zur rechten Hand erstreckte sich ein länglicher See, und unweit davon lag eine Stadt. Es schien ihr, als erkenne sie auf einer Straße Fuhrwerke. Für Esmeralda war es wie ein Blick ins Paradies. Dort würde sie Hilfe finden, fuhr es ihr durch den Kopf, als sie ihren Sohn aufhob und weiterschritt. Als der Abend hereinbrach, wurde die Straße eben und die ersten Häuser kamen in Sicht. Esmeralda begriff mit erschreckender Klarheit, dass sie nicht einmal sagen konnte, in welcher Richtung die nächste Ansiedlung lag. Und selbst wenn sie es gewusst hätte, wäre sie zu schwach gewesen, sie zu erreichen. Sie musste an dieser Stelle warten, bis ein barmherziger Samariter erschien und sich ihrer annahm. Nach einiger Zeit sah sie einen Wagen kommen. Er wurde von einem Ochsen gezogen, und es saßen ein Mann und ein Junge darauf. Zuerst schien es, als würden sie an der jungen Frau und dem Kind vorbeifahren. Dann klang die helle Stimme des Knaben auf.
»Papa, schau, dort sitzt jemand!«
Der Mann zügelte den Ochsen und hielt an. Sein Blick war misstrauisch, doch verlor sich das, als er Esmeralda sah. »Kann ich dir helfen?« fragte er. Esmeralda verstand ihn nicht, schloss aber aus seiner Miene, was er meinte, und zwang ihren widerstrebenden Körper aufzustehen.
»Um Gottes Gnade willen, nehmt mich mit!« sagte sie, während sie auf den Wagen zuwankte.
»Schon gut, ich verstehe dich nicht«, wehrte der Mann ab und wandte sich an seinen Sohn. »Was meinst du, was wir mit dir machen sollen?«
»Vielleicht versteht einer der frommen Patres von Arnoldstein, was sie sagt«, antwortete der Junge.
»Es ist sicher das Beste, wir bringen sie dorthin. Komm, steig auf!«
»Muchas gracias«,
flüsterte Esmeralda, zog ihren Sohn zu sich her und kauerte sich auf dem Wagen zusammen. Der Fuhrmann trieb den Ochsen an, der den Wagen nach Südwesten zog. Esmeralda fiel derweil in einen von Albträumen gequälten Schlaf, in den ihr Schwiegervater sich mit den Türken zusammentat, um sie und ihren Sohn zu vernichten. Eine Berührung an der Schulter weckte Esmeralda, und sie schreckte mit einem leisen Aufschrei hoch. »Wir sind da«, erklärte der Fuhrmann. »Aber das letzte Stück musst du selber gehen.« Seine rechte Hand wies auf einen Felsriegel, der sich über das umgebende Land erhob und oben von Mauern gekrönt wurde. Zu seinen Füßen lag ein Dorf mit neu aussehenden Häusern und rauchgeschwärzten Ruinen. Wie es aussah, hatte hier erst vor wenigen Jahren eine fürchterliche Feuersbrunst geherrscht, die kaum ein Haus verschont hatte. Die Kirche, die sie etwas seitlich hinter dem Felsriegel entdeckte, war noch im Bau, und oben auf dem Felsen wurde ebenfalls gearbeitet. Die Anlage deutete auf ein Kloster hin, das auf beengtem Raum errichtet worden war und den Marktort zu seinen Füßen wie eine Festung überragte.